SWR 2 Forum.
Von Schlaumeiern, Galgenvögeln und Unglücksraben, was uns an Krähen fasziniert. Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Ja, jetzt sind sie wieder da, wie jedes Jahr im Herbst, wenn sie den Himmel verdunkeln und zu Tausenden in Wiesen und Felder einfallen und dabei einen Mordsradau machen. Eigentlich ja ein Naturschauspiel sondergleichen, aber spätestens seit Hitchcocks Filmklassiker sind uns Rabenvögel, in diesem Fall die Saatkrähen, irgendwie suspekt, ja unheimlich. Filmemacher, Künstler, Schriftsteller hat der Anblick inspiriert. Religion und Aberglaube haben die schwarz glänzenden Vögel zu dunklen Botschaftern des Todes gemacht. Rabenvögel polarisieren. Geplagte Landwirte fordern ihren Abschuss, Artenschützer verweisen auf ihre hohe Intelligenz, ihr Sozialverhalten, ihre liebenswürdige Verschlagenheit. Den Krähen gegenüber empfinden wir Respekt, manchmal Bewunderung, selten Zuneigung. Warum ist die Krähe so unbeliebt? Wofür steht sie in unserer Vorstellung? Ja, und was denkt eigentlich die Krähe über uns? Das fragen wir heute in diesem Forum, zu dem ich drei Experten begrüße. Professor Josef H. Reichholf ist einer der bekanntesten Zoologen und Tierforscher in Deutschland. Rabenschwarze Intelligenz, was wir von Krähen lernen können, heißt sein Buch zum Thema. Uta Maria Jürgens ist Psychologin an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Dort forscht sie vor allem zum oft schwierigen Verhältnis zwischen Wildtier und Mensch. Und ich begrüße den Biologen und Tierjournalisten Cord Riechelmann, auch er mit einem Krähenporträt im Verlag Mattes und Seitz. Herr Riechelmann, wie sind Sie auf die Krähe gekommen?
Einfach durch Ihre Anwesenheit und durch die Art und Weise, wie in meiner Umgebung, weil ich komme aus einem kleinen Dorf in Niedersachsen und mein Vater war Jäger und es dadurch so etwas wie eine früh antiödipale Beziehung gab. Ich nämlich nie einsehen konnte, warum man Vögeln mit ihren Jungen von unten in die Nester schießen muss, warum man in einem Krähenfang irgendwelche toten Hühner oder sonst was auslegt und dann so viele Krähen fängt, bis es sich lohnt. Und meine Faszination in diese Richtung ist, ich mag sie und sehe sie gern an und höre ihnen auch gern zu.
Frau Jürgens, Menschen sind ja oft unbarmherzig in der Beurteilung von Tieren. Denken wir an die Ratte, die Schlange, den Wolf oder eben auch die unbeliebte Krähe. Was fasziniert Sie denn dennoch an den schwarzen Vögeln?
Also wenn Sie mich, ähnlich wie Herrn Riechelmann, fragen, woher meine Verbindung, meine eher positiv gefärbte Verbindung zu Krähen kommt, dann ist es sicherlich, dass ich in der Hörweite und Sichtweite einer Saatkrähenkolonie aufgewachsen bin und das für mich doch deutlich melodische Krakra ist so etwas wie der Soundtrack zu meinen großen und kleinen Abenteuern gewesen, immer schon. Und gerade im Herbst zogen dann morgens und abends damals noch riesengroße Schwärme Saatkrähen über unser Haus. Und dann haben wir immer gesagt, das sind die Frühstücks- und die Abendbrotkrähen. Also ich konnte praktisch gar nicht anders, als da in die Liebe zu den Krähen hineinzuwachsen.
Und Herr Reichhoff, in Ihrem Leben haben Krähen auch immer eine große Rolle gespielt.
Ja, ich hatte als Junge bereits eine Dohle großgezogen, die ich eigenhändig aus dem Kirchturm holte, was damals noch gestattet war. Und dann war ich ja Berufsornithologe geworden und hatte sozusagen das Privileg, mich beruflich mit den Krähen, mit der Vogelwelt ganz allgemein befassen zu können. Und da war mein Zugang primär von der ökologischen Seite, aber auch von der verhaltensbiologischen.
Sie sind selbst Rabenvater, Sie haben es eben ja schon gesagt, haben einige Exemplare großgezogen. Eins hieß Tommy, glaube ich.
Ja, Tommy, das war eine junge, aus dem Nest gefallene Rabenkrähe, die bei einem Sturm heruntergeworfen worden war. Und Tommy hatten wir großgezogen. Der war noch so klein gewesen, dass er dann de facto menschengeprägt war und sein Verhalten auf uns Menschen ausrichtete. Da könnte ich eigentlich stundenlang erzählen, aber ich will eine andere Geschichte von einem Kolkraben kurz zum Besten geben, der einem Freund von mir gehört. Er hatte diesen Kolkraben als Jungvogel aus dem Alpenzoo in Innsbruck bekommen. Und dieser Kolkrabe, wie das bei Kolkraben oft der Fall ist, der mochte keine Hunde. Die jagte er, indem er im Tiefflug meist von hinten kam und ihnen aus dem Flug heraus eine mit dem Schnabel zwischen die Ohren knallte und laut Mau schrie. Das war für die Hunde ganz furchtbar. Und es wäre alles sozusagen auch, wenn man aufpasst, ganz in Ordnung gewesen, wenn es da nicht einen guten Hund gegeben hätte in der engeren Bekanntschaft. Und der Hundehalter und der Halter des Kolkrabens, die taten sich also zusammen. Und dem Kolkraben wurde erklärt, das ist ein braver Hund, das ist ein guter Hund. Und dem Hundehalter wurde erklärt, das ist ein guter Vogel, das ist ein braver Vogel. Und als die beiden den Eindruck hatten, Hund und Rabe haben verstanden, worum es geht, waren alle glücklich und zufrieden. Bis ein paar Tage später Folgendes passierte. Wir sehen zu unserer totalen Verblüffung, dass der Kolkrabe vor dem Hund im Tiefflug Runde um das einzelstehende Anwesen flog. Faszinierend genug. Und der Hund hatte so quasi immer das Gefühl, jetzt habe ich ihn. Aber in dem Moment, in dem er zuschnappen wollte, gab der Kolkrabe noch ein bisschen Gas und schaute frech über die Schulter zurück im Flug und war nicht zu fassen. Da brach der Hund zusammen. Wir dachten, er hat jetzt einen Herzinfarkt. Der Kolkrabe schwingt sich auf den nächsten Baum, schüttelt das Gefieder und sagt laut und vernehmlich, Mau, bist du mal braver, bist du mal braver. Da ist man als Zoologe total platt, wie man zu sagen pflegt, fasziniert. Was ging da in diesem Vogel vor?
Da bin ich gespannt, was Sie mit dem Untertitel Ihres Buches meinen, was wir von Krähen lernen können. Frau Jürgens, so eine Geschichte ist kaum zu toppen, oder? Haben Sie ähnliche Erfahrungen mit?
Nein, das schaffe ich gewiss nicht. Ich habe auch selbst immer eher für und über Krähen gearbeitet als mit ihnen. Also ich habe schon aus der besagten Kolonie mal ein, zwei aus dem Nest gefallene Küken versucht aufzuziehen, aber da war meistens leider nicht mehr so viel zu machen. Mhm. Mein persönlicher Bezug zu den Vögeln ist eher einer, der so ein bisschen, wenn ich versuche, das jetzt ein bisschen mythisch zu überhöhen, auf den Propheten Geist der Krähe verweist. Und zwar hat mir praktisch die Krähe oder haben die Saatkrähen den Weg meiner politischen und akademischen Berufung gewiesen. Ich war eigentlich ursprünglich in einem ganz anderen Bereich wissenschaftlich unterwegs, als dann die angesprochene Saatkrähenkolonie in meinem Heimatdorf vergrämt werden sollte und ich dann, also das war ja meine Kolonie, das ging ja überhaupt nicht. Und dann habe ich ein naturpädagogisches Projekt, ein kleines, feines entwickelt und es dem Gemeinderat vorgestellt und so ist es dann gelungen, einerseits die Kolonie zu bewahren und in das Tourismuskonzept Aschebergs in Holstein aufzunehmen. Und für mich war ab dem Zeitpunkt klar, ja, wo es lang geht, wofür ich meine Kenntnis über den menschlichen Geist verwenden möchte.
Jetzt müssen wir doch vielleicht kurz klären, wie soll man jetzt eigentlich sagen, Krähen oder Raben oder Rabenvögel oder Krähenvögel? Können wir das kurz klären, Herr Reichholf? Wie sagt man es denn jetzt richtig?
Ja, gerne. Also die Vogelgruppe wird als Krähenvögel bezeichnet, Corvide und lateinisch Corvus, der Rabe. Also man könnte auch sagen Rabenvögel. Im Deutschen gebräuchlich ist aber Rabe als Kurzform für Kolkrabe, also für den Großen unter diesen Krähenvögeln. Die kleineren, das sind die Krähen und sie gehören zusammen mit Elster und Eichelhäher zur Gruppe der Rabenvögel. Häufig wird aber die Rabenkrähe, das ist natürlich missverständlich, in der Kurzform auch Rabe genannt, ist aber eben eine Krähe und nicht der Rabe, der auch in der germanischen Mythologie eine so gewichtige Rolle spielte und im gegenwärtigen Verbreitungsgebiet im Wesentlichen ein Vogel des Gebirges und der norddeutschen Küstenbereiche ist.
Also dem möchte ich biologisch natürlich überhaupt nicht widersprechen, möchte aber einwerfen, dass aus psychologischer Sicht, wenn wir uns auch dafür interessieren, wie denken Menschen über Rabenvögel, dann muss man ja leider sagen, dass sowohl in den Legenden häufig, aber vor allen Dingen auch heute in den Medien und in der populärwissenschaftlichen Diskussion Rabenkrähe, Saatkrähe, Kolkrabe, Dohle, häufig auf das gleiche innere Bild abgebildet werden und da leider eben nicht differenziert wird, was sehr wünschenswert wäre, weil die konkreten Herausforderungen im Management auch durchaus sehr unterschiedlich sind bei den bestreitenden Arten.
Sind Krähen für Sie eigentlich schöne Tiere?
Also für mich ja.
Herr Riechelmann,
ja. Ja, für mich ja. Und zwar in allen Farbformen, die sie vorkommen. Also die grau-schwarzen Nebelkrähen genauso wie die schwarz-weißen afrikanischen Schildraben.
Also ich habe ja gelernt, es gibt jede Menge Krähenarten und nicht mal die meisten von ihnen sind schwarz.
Ja, das ist richtig. Also wenn wir die Krähenvögel als Gruppe betrachten, dann überwiegen die bunten. Und bei den kleineren Krähen im engeren Sinne gibt es eine breite Palette von ja, nur etwas über Dohlengroßen, dann knapp Rabenkrähen, großen, den südasiatischen Hauskrähen beispielsweise und solchen, die dann in der Körpergröße schon fast halbwegs den Kolkraben erreichen. Es ist eine sehr erfolgreiche Vogelgruppe. Also man kann grob sagen, ihre nächste Verwandtschaft sind ja die Paradiesvögel. Was die in Schönheit gesteckt haben, in der Evolution, das haben die Krähen im engeren Sinne einschließlich der Raben in Intelligenz investiert.
Weiß man denn, wie es zur schwarzen Farbe gekommen ist? Ist damit wenigstens für die Vögel selbst ein Vorteil auch verbunden?
Ja, das ist Melanin und die Ablage des Melanins im Gefieder hat zwei ganz wesentliche Effekte. Erstens wird die Feder gestärkt. Eine schwarze Feder ist besser in Anspruch zu nehmen als eine weiße. Nutzt sich weniger stark ab. Und zweitens signalisiert Schwarz häufig Ungenießbarkeit. Also Vögel mit sehr viel Melanin sind nicht so schmackhaft für ihre Feinde wie solche. Also simpel ausgedrückt, eine weiße Taube wäre attraktiver für Falke, Habicht und Co.
Wenn ich da anknüpfen darf, die Legenden verschiedenster Kulturen befassen sich mit genau dieser Frage, warum sind die Krähen, die Rabenvögel schwarz oder die prototypischen Rabenvögel schwarz? Und das ist also etwas, was Menschen überall schon immer fasziniert hat, dieses, ja, ich möchte sagen, luminose Schwarze. Und da gibt es die verschiedensten Erzählungen, die teilweise damit zu tun haben, dass die Krähe ursprünglich weiß war und dann mit einem anderen Vogel sie sich verabredet haben, sich gegenseitig anzumalen. Und die Krähe hat das auch ganz schön verrichtet. Und als sie dann an der Reihe war, angemalt zu werden, wurde sie dann betrogen und einfach mit schwarzer Farbe übergossen. Oder aber die Krähe oder der Rabe in diesem Fall als eine Figur, die das Licht in die Welt gebracht hat, interessanterweise. Und dabei dann zum Beispiel durch Einwirkung von Feuer sich das Gefieder versenkt hat und auf diese Weise schwarz geworden ist. Also dieses Schwarze der Krähen, der Rabenvögel, da kommen wir bestimmt an anderer Stelle auch nochmal drauf.
Ja,
das
sicher.
Ist so was ganz, ganz Salientes, was schon immer auch ganz massiv fasziniert oder vielleicht auch gegruselt hat.
Und was erstaunlich ist, Herr Riechelmann, wir reden von Singvögeln, also Krähen sind Singvögel, die nicht singen können. Aber da werden Sie mir jetzt wahrscheinlich widersprechen.
Ja, da würde ich Ihnen widersprechen. Meine Erfahrung mit Krähen ist, dass sie sehr wohl sehr melodische Töne fabrizieren können, dass sie das eben nur nicht in lauter Form machen und auch äußerst selten machen, aber zum Beispiel in Paarzeremonien. Aber ich denke, da wird Herr Reichhoff Näheres wissen.
Ja, in der Tat, die Stimme ist außerordentlich differenziert in der Kommunikation untereinander. Wir können mit den gegenwärtig zur Verfügung stehenden technischen Methoden sehr schön differenzieren, dass also jede Krähe, jeder Rabe einen sehr hohen Anteil an eigenen Formulierungen in den Lautäußerungen besitzt und dadurch sauber und exakt individuell zu erkennen ist. Und das garantiert beispielsweise, dass auch die Saatkrähen, wenn sie in großen Schwärmen beisammen sind, sich untereinander als Paar über die Stimmfühlung in Kontakt haltend stets genau erkennen, wo man sich befindet und auch im gesamten Zusammenleben, Fütterung der Jungen und so weiter, keine Vertauschungen machen, obwohl äußerlich die Saatkrähen dann einander doch recht ähnlich sehen.
Zumindest für unsere Augen, ja. Und da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, dass, Herr Papst, Sie hatten das eingangs gesagt, dass die Saatkrähen ja vor allen Dingen uns Menschen, die wir vielleicht auch in der Stadt leben, am ehesten dadurch bekannt sind, dass sie mehr und mehr im Stadtinneren, in Stadtparks zum Beispiel, in Alleen nisten mit ihren Kolonien. Und da gibt es natürlich auch verständlicherweise Beschwerden der Anwohner manchmal. Einige finden das ganz toll, andere finden es ganz furchtbar. Und das, was dann doch ein bisschen undifferenziert aus biologischer Sicht als der Lärm betitelt wird, das finde ich ganz, ganz wichtig zu betonen. Das ist ein ganz wunderbares, ganz differenziertes soziales Geschehen, was da stattfindet. Und für unsere menschlichen Ohren mag es zu einem einheitlichen, krächzenden Brei verschwimmen, aber das, was da passiert, ist einfach eine ganz differenzierte Kommunikation. Und vielleicht fällt es dem einen oder anderen Zeitgenossen ein bisschen einfacher, das zu ertragen, wenn man sich das vor Augen oder vor Ohren führt.
Ja, ich habe auch deswegen auf den Singvogel abgehoben, weil als Singvögel stehen auch die Rabenvögel seit 1979 in Europa unter Schutz, sprich sie dürfen nicht bejagt werden. Trotzdem, Herr Reichhoff, sind sie in den vergangenen Jahren ja doch immer wieder zu Hunderttausenden abgeschossen worden, weil sie als Räuber in der Natur, als Plage in den Städten gelten. Haben Sie dafür Verständnis?
Absolut nicht. Also das ist ein reines Zugeständnis an die Jägerlobby gewesen. Man kann und muss sagen, wieder besseres Wissen, denn viele Jäger wissen sehr wohl, dass über die Bejagung der Rabenvögel zwei Effekte erzeugt werden, die genau entgegen dem Interesse der Jagd auch liegen, nämlich dass die revierbesitzenden Paare zerstört werden, denn die sind ortsgebunden und sie werden dann von der Bejagung in allererster Linie betroffen. Und das führt dazu, dass sich Gruppen Nichtbrüter, die keine Reviere besitzen, bilden, die damit auch nicht ortsgebunden sind und umherschweifen können. Sie suchen dann nach den Stellen, nach den Gebieten, an denen es gerade am meisten Nahrung gibt, sprich Nester von irgendwelchen Feldvögeln, die die Jäger schießen wollen, wie Rebhühner und Fasane, oder von Singvögeln, wo dann eben auch in früheren Zeiten die Vogelschützer Alarm schlugen, die bösen Krähen, die fressen unsere guten Singvögel. Aber das ist eine Folge der Zerstörung des Sozialgefüges durch die Bejagung mit einem weiteren Effekt. Die Rabenkrähen verstärkt auch die Elstern, denen im Prinzip das Gleiche widerfährt, haben sich in die Städte zurückgezogen und dort produktive Brutbestände aufgebaut. Und eine der Folgen dieses Verhaltens besteht darin, dass gerade eben Saatkrähenkolonien in der Stadt Probleme verursachen oder auch Rabenkrähen Passanten angreifen, wenn sie Junge haben, die irgendwo am Boden sitzen und die Menschen sind mit ihren Hunden unterwegs. Also es ist eine ganze Palette von Konsequenzen, die sich aus dieser Tatsache ergibt, dass die Jäger nicht auf das Vergnügen, Krähen schießen zu wollen, verzichten wollten.
Also spätestens da, Herr Riechelmann, wenn wir über die Situation in den Städten reden, wenn wir über neue Lebensräume sprechen, wird die Krähe zum Politikum. Wie erleben Sie das tagtäglich, ja wahrscheinlich gerade auch in Berlin?
Ich würde sagen, in Berlin ist es sogar relativ ruhig darum. Also jetzt nicht um die Krähen. Also wenn man im Moment am Flughafen oder am Bahnhof ankommt, ist es sehr, sehr laut. Also wenn es dunkel ist, weil das sind die Plätze, wo sich die Saatkrähen, die Wintersaatkrähen versammeln. Da ist es sehr laut, aber ich habe bisher keine großen Aversionen gegen diese Lautstärke oder gegen die Krähen überhaupt wahrgenommen. Also zumindest nicht in Berlin, außerhalb natürlich schon. Was aber zurzeit gerade erzählt wird, dass irgendwelche Lämmer immer in der Uckermark schon wieder von Kolkraben erledigt worden sind, und das bewirkt, glaube ich, viel entscheidender und intensiver, wie das Bild dieser Krähen wahrgenommen wird.
Ja, ist das denn vorstellbar? Raben, Kolkraben als Lämmermörder, wie es denn oft plakativ heißt?
Also alle Evidenzen, die wirklich nachprüfbar vorliegen, sprechen dagegen. Natürlich gibt es Totgeburten oder Lämmer, die sehr schwach sind, die von den Müttern nicht richtig großgezogen werden können, die dann nicht nur den Raben, sondern auch Füchsen zum Opfer fallen. Wenn eine größere Herde im Freien gehalten wird, kommt das natürlicherweise ganz regelmäßig vor. Es hat vor über 10 Jahren schon mal, wenn ich mich nicht irre, ein Team vom Stern oder vom Spiegel sich über Wochen angesetzt, um in der Zeit des Lämmerns fotografische Dokumente zu bekommen von diesem den Kolkraben zugeschriebenem Verhalten. Es war völlig ergebnislos. Was sich herausstellte, war, dass die Herden zu wenig betreut worden sind von den Schäfern. Und wenn dann Verluste auftreten, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es ja geradezu menschlich, unter Anführungsstrichen, dass dann die Schuld auf jemanden oder etwas geschoben wird, das sozusagen nicht direkt sich verteidigen kann. Und wir haben den starken Verdacht, dass in den allermeisten dieser Fällen das im Hintergrund abgelaufen ist.
Es gibt ja auch ganz ausführliche wissenschaftliche Forschung dazu. Also Dr. Weidhenning zum Beispiel von der Uni Hamburg hat 1994, 95 und auch wieder seit 2014 bis 2017 Forschung in Baden-Württemberg, was ja auch ein Schafhalterland ist, durchgeführt. Und da bestätigt sich eben genau das, was Herr Reichholf sagte. Es gibt natürlich Fälle, wo Rabenvögel, wo Kolkraben, Lämmer, die totgeboren sind oder die fest liegen, also sprich die einfach nicht fit genug sind, um aufzustehen, wenn ein Rabenvogel naht, dass die natürlich ja angepickt werden. Und gerade auch, wo Totgeburten liegen gelassen werden, wo Nachgeburten liegen gelassen werden, die Raben, die blicken das ja sofort, die kommen sofort, die lernen das unmittelbar. Und wenn sich das rumgesprochen hat in der Rabengesellschaft, dass bei einer Herde leicht ja Nahrung zu finden ist durch Nachgeburten, Totgeburten und schwache Tiere, dann kann das schon dazu kommen, dass dann verstärkter auch Rabenvögel auftreten. Aber es ist tatsächlich so, soweit ich das weiß, dass man nicht davon sprechen kann, dass Verluste durch Rabenvögel bedingt auftreten, sondern das sind schon besondere Umstände, widrige Witterungsbedingungen, wenn auch früh die Lämmer geboren werden, wenn die Schäfer nicht genügend Sorge dafür tragen, dass bei solchen Witterungsbedingungen oder unter schweren Umständen die Geburten im Stall stattfinden können. Das sind natürlich die besten Rahmenbedingungen dafür, dass man dann auch Rabenvögel antrifft, die einfach als Opportunisten sich das holen, was sie kriegen können an Nahrung.
Also wohin dieses Politikum Krähe führen kann, da gibt's wirklich interessante Geschichten. Mancherorts in Deutschland führt das zu fast bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Ja. Zum Beispiel in der schwäbischen Gemeinde Laupheim. Der Streit dort hat es bis in die großen Zeitungen den Spiegel gebracht. Da klagen Anwohner über Lärm und Kot, wenn die großen Saatkrähenkolonien in der Nachbarschaft einfallen. Anderswo schimpfen Landwirte über die Saaträuber. Kurz, Rabenvögel müssen daran gehindert werden, sich auszubreiten, notfalls durch letale Vergrämung, sprich Abschuss der Tiere. Und die Frage ist, können Krähen denn überhaupt zum Problem für die Natur werden?
Es hängt von den menschlichen Ansprüchen und Vorstellungen ab, wie ein vorhandener Befund gewertet wird. Man hat so das Gefühl, nachdem die alten Feinde verbraucht sind, werden neue wieder heraufbeschworen. Und ich muss es leider in dieser Deutlichkeit sagen, wissenschaftliche Untersuchungen haben in diesem Bereich offenbar so gut wie keinen Wert. Sie werden nicht zur Kenntnis genommen. Ja. Gerade in Baden-Württemberg ist vor mehr als 20 Jahren bereits eine umfangreiche vom Land Baden-Württemberg finanzierte Studie von der Universität Hohenheim durchgeführt worden, die gezeigt hat, dass die Saatkrähen im Speziellen und die Krähenvögel im Allgemeinen keine nachweisbaren Schäden auf den Fluren anrichten. Es hat nichts genützt. Das Gleiche für Bayern, da ist dann trotz aller vorhandenen Forschungsergebnisse die Jagd auf die Krähenvögel freigegeben worden, praktisch freigegeben worden, auch wenn sie formal eingeschränkt ist. Der Druck der Jäger und der Landwirte ist einfach politisch zu groß, dass die wissenschaftlichen Befunde dann einfach beiseite geschoben werden.
Und was kommt da noch dazu? Also ist es vielleicht auch schlicht unser Bild, das wir einfach traditionell von Rabenvögeln haben? Aasfresser, Leichenfledderer, Galgenvögel, Unglücksraben, eben neuerdings auch der Lämmermörder. Was passiert da in unseren Köpfen, Frau Jürgens?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, man kann das insofern zustimmend beantworten, dass die Psychologie, dass der Mensch da das Problem macht, dass der Mensch aus einer Herausforderung bestenfalls ein Problem macht. Was passiert in unseren Köpfen? Also die Frage kann man ja auch umgekehrt stellen. Wie kommen unsere Köpfe überhaupt dazu, ein Problem in einem natürlichen Phänomen zu sehen? In anderen Kulturen werden Rabenvögel sehr, sehr, sehr positiv aufgefasst. Also ich denke, dass meine wissenschaftliche Beschäftigung mit eben dieser Frage, wie wird die Krähe zur Problemkrähe, verweist eigentlich darauf, dass in der Begegnung von Rabenvögeln und Menschen tiefere Fragen aufgeworfen werden, die im Grunde gar nichts mit den Rabenvögeln als biologischen Tieren zu tun haben, sondern die Rabenvögel sind ein Schlüssel zu seelischen Räumen. Und die Frage ist natürlich, warum können Rabenvögel das so gut aufschließen? Andere Tiere können es auch, andere in Anführungszeichen Problemtiere wie der Wolf oder auch jemand ganz anderes, also Spinnen zum Beispiel, scheinen da auch ganz ähnlich zu wirken. Und es geht da letztlich auch um so Fragen, wie, was es heißt, Mensch zu sein. Was bedeutet es, Mensch zu sein in der heutigen Welt? Und da geben ja auch verschiedene Kulturen ganz unterschiedliche Antworten drauf. Und vielleicht sind auch deswegen die Haltungen zu Rabenvögeln ganz, ganz unterschiedlich. Und entsprechend davon abgeleitet dann auch die Frage, wie möchten wir handeln? Aufgrund welcher Werte möchten wir handeln in Herausforderungen, vor die uns Rabenvögel gegebenenfalls stellen? Und natürlich geht es auch um das innere Bild, was wir haben, was einerseits individuell bedingt sind. Jetzt haben wir hier drei Leute zusammen, die sehr positiv geprägt worden sind in Bezug auf Rabenvögel. Aber wir bringen ja auch ein kulturelles Erbe mit. Und so aufgeklärt, wie wir uns heute finden, aber meiner Forschung gemäß ist es so, dass das noch ganz, ganz, ganz viel ausmacht, auch viel subtiler wirkt, als wir uns das so weismachen wollen.
Herr Reichhoff, stimmen Sie zu, es geht nicht um die Krähe, es geht um uns, den Menschen, wenn wir über Krähen reden und letztlich über das Verhältnis des Menschen zur Natur.
So ist es. Und das Wissen um die Natur, um die Vorgänge in der Natur, hat abgenommen, quantitativ betrachtet. Das war vor Jahrzehnten schon erheblich besser. Man hat das Gefühl, seit vielleicht einem Vierteljahrhundert feiern spätmittelalterliche Zustände wieder Urständ bei uns.
Wir könnten zig Beispiele nennen für Raben in der Literatur, in der Kunst, in der Musik. Von Caspar David Friedrich über Schuberts Winterreise bis hin zu Edgar Allan Poes Gedicht The Raven. Gemeinsam sind genau diese Zuschreibungen, die wir jetzt diskutieren. Galgenvogel, Aasfresser, Kundschafter von Trauer und Tod. Was ich gelernt habe bei der Vorbereitung, vor allem das Christentum, hat ja auch für den schlechten Ruf gesorgt, mit dem die Krähe bis heute zu kämpfen hat, oder? Stimmt das?
Also das Christentum hat sich ja ganz generell nicht so um Tiere verdient gemacht. Ich würde aber tatsächlich hinzufügen wollen, dass diese Eindeutigkeit, dass Krähen hochgeschätzt werden in anderen Kulturen, ist schon gesagt worden, aber diese Hochschätzung hängt auch immer mit einer bestimmten Ambivalenz zusammen. Also die nordamerikanischen Indigenen interpretieren Krähen oder Raben oft als Schöpfungsvögel, aber immer mit so einem kleinen Touch zum Trickster, also zu jemandem, der nicht nur der positive Schöpfer ist, sondern zum Beispiel auch die Mücken erfunden hat und das gemacht hat, um die Menschen zu ärgern. Da ist schon immer so eine Ambivalenzform, auch in den Krähen sehr positiv zugewandten Kulturen darinnen. Aber ich würde sagen, für die westlichen Kulturen oder zumindest für Europa und für die USA dann verspätet, verschoben in einer anderen Form, spielt es auch eine Rolle, dass die Krähen mit den hygienischer werdenden Städten ihre Funktion verloren haben im Mittelalter. Und wenn man heute nach Addis Abeba fährt, da gibt es auch ganz große Krähen. Und die werden geradezu verehrt, was aber auch damit zusammenhängt, dass sie unglaublich wichtig sind, um die Straßen sauber zu halten. Also tote Tiere oder überfahrene Tiere oder Dreck wegzuschleppen einfach als so eine Art Müllabfuhr. Und diese Funktion hatten die Krähen in den europäischen Städten auch, bis Schindanger zugemacht wurden und die Hygienebedingungen immer besser geworden sind. Und mit dem Verlieren der Funktion dominiert, gerade auch in den Texten und in der Kunst, die Sie gesagt haben, eigentlich nur noch der Todesvogel.
Vielleicht kommt auch noch ein anderer Gesichtspunkt mit ins Spiel, denn auch viele Naturschützer, auch Vogelschützer im weiteren Sinne, sehen ja zumindest ambivalent, was die Krähen so machen. Mein Eindruck ist, und dann finde ich immer wieder bekräftigt, dass in unserer Zeit ein anständiger Vogel selten zu sein hat oder am besten noch rückläufige Bestandstendenzen zu zeigen hat. Arten, die zunehmen, sind irgendwie verdächtig.
Ja, wobei man hier ja auch sagen muss, die Bestände zum Beispiel an Saatkrähen, die nehmen ja gar nicht zu. Also das, was man sieht, ist halt, dass sie sichtbarer werden für die meisten Menschen, weil sie eben in besiedeltes Gebiet umziehen, aufgrund der Strukturänderungen in der Landschaft, mit der Intensivierung der Landwirtschaft zum Beispiel. Also, dass man immer sagt, die Krähen, und da differenziert man ja auch wiederum nicht zwischen den Arten, die Krähen seien geradezu eine Plage und es gäbe Explosionen in den Beständen, das ist von den Zahlen her überhaupt nicht haltbar. Es ist einzig und allein so, dass die Krähen sichtbarer werden dadurch, dass sie einfach keine Brutbäume mehr finden in der offenen Landschaft. Und das, was sie tun, natürlich, sie suchen nach dem Muster, was sie eingespeichert haben, wie ein Brutbaum auszusehen hat. Und das sind nun mal die Bäume, die wir heutzutage nur noch in Parks vorfinden. Und dann wird eben dort gebrütet, einfach in der Mangelung von Alternativen. Natürlich auch unterstützt davon, dass man in der Stadt in den seltensten Fällen Bejagung zu fürchten hat. Das heißt, dass der Eindruck besteht, es gibt ja immer und immer mehr Krähen oder Saatkrähen zum Beispiel, das ist insofern richtig, als es in den Städten im Aufmerksamkeitsbereich der Menschen mehr Rabenvögel gibt. Aber insgesamt ist, soweit ich informiert bin, das so, dass die Bestände an Rabenvögeln sogar drastischer zurückgehen als die Bestände anderer Singvögel.
Von Schlaumeiern, Galgenvögeln und Unglücksraben, was uns an Krähen fasziniert, darüber reden wir heute im SWR2-Forum mit der Psychologin Uta Maria Jürgens, dem Biologen Cord Riechelmann und dem Zoologen Josef H. Reichholf. Herr Reichholf, Klappentext auf Ihrem Buch, Vergesst die Eule, Raben und Krähen sind gescheiter. Dabei dachte ich, Affen und Delfine sind so die größten Schlaumeier im Tierreich. Sind Krähen klüger und worin genau besteht denn jetzt die besondere Intelligenz der Rabenvögel?
Das hängt von den Aufgaben ab, die ihnen gestellt sind oder die das Leben an sie richtet. Wir sind gewöhnt, von unserer Intelligenz aus die Fähigkeiten anderer Lebewesen zu beurteilen. Und da uns natürlich die Menschenaffen biologisch sehr viel näher stehen als die Vögel im Allgemeinen und die Krähen im Speziellen, sind wir geneigt, Leistungen der Menschenaffen besonders hoch zu werden, weil sie ja sozusagen an der Vorstufe zum Menschen sind. Wenn man sich von diesem Klischee aber frei macht, dann zeigt sich, dass auf ihre Weise, in ihrer Welt, was ihre Anforderungen seitens des Lebens, das sie zu führen haben, betrifft, die Krähenvögel durchaus vergleichbar sind in den Leistungsfähigkeiten, denn Primaten unter den Säugetieren. Zum Beispiel können Krähen, wie neueste Untersuchungen ergeben haben, sogar Werkzeuge zusammenbasteln zu einem Werkzeug, um an ein attraktives Futterstück zu kommen. Etwas, was also den Menschenaffen äußerst schwer fällt. Wir wissen auch oder haben gute Gründe anzunehmen, dass sich Elstern und Krähen selbst erkennen können. Der sogenannte Spiegelversuch wird da zugrunde gelegt. Und was aus meiner Sicht am wichtigsten ist, die Art und Weise, wie Krähen das Verhalten der Menschen einzuschätzen vermögen, übertrifft offensichtlich tatsächlich das der allermeisten, soweit es untersucht ist, von Primaten, also auch der Schimpansen oder der Bonobos und Orangutans.
Da darf ich vielleicht zwei Kernbegriffe aus der Psychologie, aus der Hirnforschung einwerfen. Das war einmal die kognitive Flexibilität, die wir da herausstellen können bei den Rabenvögeln. Und das bedeutet eben, dass man sich ganz flexibel auf neue, unbekannte Situationen einstellen kann und eindenken kann auch. Dass man gedanklich probehandeln kann, dass man nicht durch Versuch und Irrtum irgendwann auf die Idee kommt, wie vielleicht eine Aufgabe zu lösen ist, sei es jetzt im Labor oder sei es in der wirklichen Welt, sondern dass durch Nachdenken das innere Ausprobieren vollzogen wird, sodass dann in der Welt die Handlung gleich gelingen kann.
Ich möchte ein paar Anmerkungen machen. Also erstens finde ich, Herr Reichhoff hat vollkommen recht, darauf hinzuweisen, dass der Intelligenzbegriff ein bisschen komisch ist und oft von uns aus übertragen wird. Darwin redet von der Intelligenz der Würmer und meint Regenwürmer. Aber was ich sagen wollte ist, ohne zu widersprechen, Krähen oder Raben sind tatsächlich in der Lage, menschliches Verhalten viel besser zu beurteilen, als es alle Primaten tun, die wir kennen und die in die Richtung untersucht sind.
Heißt das denn konkret, wenn ich mal reingrätschen darf? Was heißt das?
Naja, ich kann auch
konkret, worin besteht der Unterschied?
Ja, ich erzähle mal eine andere Anekdote. Also im letzten Sommer, ein junger Mann, der sich ein Eis kauft, bewegt sich auf einer Fußgängerzone zwischen zwei Pollern in Berlin. Und da sitzt eine Krähe, die beobachtet ihn die ganze Zeit. Und als sie raus hat, wo er lang gehen will, springt sie ihm vor die Füße und schreit ihn an. Der erschreckt sich, geht so ein bisschen zurück und dahinter, da stand der Poller, fällt, verliert das Eis, die Krähe nimmt das Eis und haut ab. Das ist so eine Antizipation, die aber auch daher folgt, dass die Krähen eben so eng mit uns zusammenleben. Das könnten die natürlich auch nicht, wenn sie nur einmal kurz vorbeigucken. Mhm. Sondern das können sie halt, weil sie tatsächlich eine Form von Kombinatorik beherrschen. Also man findet auch bei Orang-Utans, dass sie es schaffen, aus Käfigen auszubrechen, ohne jemals sowas wie versuchend Irrtum gemacht zu haben. Also sich überlegt zu haben, wie komme ich da jetzt raus und dann es zu machen. Und dann vielleicht der negative Punkt daran, es wird für die Neurowissenschaftler immer schwieriger, an Affen zu arbeiten, weil die Proteste, zu Recht meiner Ansicht nach, immer lauter werden. Und worin weichen sie aus? Also auch in deutschen Universitäten auf Krähen. Und da gibt es dann keine Proteste. Also das ist so zweischneidig, diese Intelligenzform.
Nun gibt es verschiedene Formen von Intelligenz natürlich. Also die kognitive Intelligenz ist angesprochen worden, diese berühmten Versuche, bei denen Krähen mit Stöcken und Drähten ihr Futter selbst noch aus engen Glasröhrchen herausfischen. Wir sprechen dann über soziale Intelligenz, Empathievermögen als eine andere Kategorie. Dann haben Sie, Herr Reichholf, eben gesagt, Krähen können sich im Spiegel erkennen. Heißt das im Endeffekt, Krähen sind auch in der Lage, sich selbst zu reflektieren? Also zu all dem sind Krähen imstande?
Ja, wir sind geneigt, das anzunehmen. Das ist natürlich eine Interpretation, die durchaus kritisiert werden kann. Aber gerade das, was mit dem neuen amerikanischen Begriff von der Theory of Mind, also der Theorie des Geistes, gemeint ist, bedeutet ja, dass ich mir als Individuum vorstellen kann, weil sie oder er oder irgendjemand anders sich in der gegebenen Situation jetzt auch vorstellt und mein Verhalten schon vorab darauf einrichte. Und das können Krähen, ohne jede absolut. Frage.
Und wenn wir uns fragen, kommt uns das nur so vor oder können die das wirklich? Letztlich ist man natürlich in der Verhaltensforschung immer konservativ und entscheidet sich dann im Zweifel für die einfachere Interpretation. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, woher wissen wir denn, dass unser menschliches Gegenüber so fühlt und so denkt wie wir? Woraus schließen wir das? Wir schließen es daraus, dass einfach unsere Hypothese über den inneren Zustand des Gegenüber zutrifft. Und das Gleiche tun wir ja auch im tagtäglichen Zusammenleben mit Vögeln. Viele Situationen, oder mit Rabenvögeln, ne? Viele Situationen sind ja einfach nicht replizierbar. Viele Aufgaben, die wir im richtigen Leben erleben mit Rabenvögeln, so wie Herr Riechelmann das gerade so wunderbar geschildert hat, die kann man nicht herbeiführen, um sie wissenschaftlich zu untersuchen. Aber wir haben viele, wir haben ganz viele Begebenheiten, die einfach nur so interpretierbar sind im Gesamten, vielleicht nicht im Einzelnen, nicht jede einzelne Situation ist so aufschlüsselbar, aber im Gesamten müssen wir doch davon ausgehen, genau wie wir bei anderen Menschen davon ausgehen, dass in den Köpfen von Rabenvögeln eine ganze Menge abgeht und eine ganze Menge auch sehr, sehr ähnlich ist wie bei uns.
Das ist jetzt natürlich die Frage an die Psychologin, Frau Jürgens, ist uns die Krähe auch so unheimlich, weil sie so klug und eben undurchschaubar ist?
Also das scheint mir der Fall zu sein, auf jeden Fall. Also das ist das, was ich vorhin ansprach mit der Frage danach, wer wir sind als Mensch, wer möchten wir sein als Mensch. Und es ist einfach mehr oder weniger ausgesprochen immer noch so das Dogma, dass wir der Souverän in der Natur sind, dass wir auch einzigartig sind in der Natur. Und dann ist es natürlich auf der einen Seite für die einen Menschen aufstörend, wenn wir die Ähnlichkeit zwischen Rabenvögeln und uns zum Beispiel im Hinblick auf, ja, auf Problemlösung oder auf soziale Intelligenz feststellen müssen, dass wir das geradezu auch als eine gewisse Herabwürdigung unseres Status ansehen. Auf der anderen Seite gibt es genug Menschen, die sich darüber freuen, dass sie unter der Krone der Schöpfung Gesellschaft haben. Aber wir können eben hinter diese Erkenntnis auch nicht mehr zurück. Also wie man so schön sagt, aufstehen, Krönchen richten und weitergehen, das funktioniert nicht, das Krönchen ist weg. Das hat die Krähe uns stibitzt.
Herr Reichert, in Ihrem Buch schreiben Sie, Krähen erkennen ihre tierischen und menschlichen Partner genau. Gut, das haben wir eben schon kurz besprochen. Sie sind fähig, unfreundliche Lebewesen zu bestrafen. Sie haben ein besseres Gedächtnis als der Mensch, wenn es darum geht, sich Nahrungsverstecke zu merken. Wir können eine Menge von Krähen lernen, behaupten Sie. Was denn eigentlich genau?
Ja, um an einem konkreten Beispiel anzusetzen. Selbst erlebt mit meinem Tommy, mit meiner Rabenkrähe. Der Nachbar hatte sie geärgert, er saß auf der Bank vor dem Haus und aß am späten Nachmittag Brot und ein Stück Wurst. Der Tommy interessierte sich nicht für das Brot, sondern für die Wurst. Der Nachbar zeigte ihm immer wieder ein Stückchen und zog es dann im letzten Moment weg und aß es selbst. Worauf sich der Tommy neben den Nachbarn auf der Bank gemütlich machte, das Gefieder schüttelte und so ein bisschen vor sich hin plauderte, dass der Nachbar nichts mehr so weiter dachte. Und als er alles aufgegessen hatte und das Messer neben sich legte, packte blitzschnell Tommy das Messer und trug es aufs Dach des Nachbarhauses. Der Nachbar war nicht nur total geschockt von diesem Ergebnis, sondern natürlich die Folgen waren auch ganz klar. Er ist furchtbar ausgelacht worden, dass ihn die Krähe so ausgetrickst hatte. Und das ist eines von vielen Beispielen, da könnte ich also wirklich stundenlang erzählen, die gemeinsam haben, und das wissen alle, die Krähen oder Raben großgezogen haben, dass es so ist, dass diese Vögel in der Lage sind, die Menschen sehr genau individuell nicht nur zu unterscheiden, sondern auch in ihrem Verhalten einzuschätzen. Und das ist das, was auch die Jäger so ärgert, denn sie werden, wenn sie Krähen bejagen, als der böse Feind individuell erkannt. Die große Masse der übrigen Bevölkerung ist entweder indifferent oder enthält die Guten. Die Krähen differenzieren und sie zeigen damit etwas, was wir Menschen in unserer Überheblichkeit am liebsten für uns selbst vorbehalten wissen möchten, nämlich, dass es sich um Individuen handelt.
Ja, wenn man das so hört, müsste man doch eigentlich voll der Bewunderung und Ehrfurcht vor den Rabenvögeln sein. Aber stattdessen, ich meine, wir haben von der Verteufelung der Krähe gesprochen, von der schwarzen Symbolfarbe, der Konnotation mit dem Bösen. Die Frage ist, was drücken all diese Zuschreibungen letztlich aus, wenn wir über das Verhältnis von Mensch und Krähe nochmal nachdenken? Was legen Sie offen? Macht die Krähe Angst, weil sie uns so ähnlich ist und damit ein Konkurrent doch irgendwie, weil sie klug ist, weil sie sozial ist, weil sie sogar ähnliche Nahrung zu sich nimmt, weil sie unsere Nähe sucht, weil es sich dort gut leben und überleben lässt?
Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir jetzt mal von unserem recht hohen feuilletonistischen Ross heruntersteigen und auch mal betonen, dass es Menschen gibt, die aus, sage ich mal, ganz konkreten Gründen Schwierigkeiten haben mit Rabenvögeln. Also es mag wirklich Menschen geben, deren Nachtschlaf erheblich gestört ist, wenn ihr Schlafzimmer direkt vis-à-vis an der Krähenkolonie liegt. Und es ist auch so, wir sprachen vorhin davon, dass Rabenvögel ihrer biologischen Funktion beraubt worden seien. Es gibt durchaus Berichte vom Anfang des 20. Jahrhunderts, also wirklich verschiedenste übereinstimmende Berichte, dass Saatkrähen damals Nützlinge waren und auch von vielen Landwirten als Nützlinge angesehen worden sind, weil sie eben vorwiegend Ackerschädlinge vertilgt haben. Heutzutage gibt es keine Ackerschädlinge mehr aus bekannten Gründen. Und die Krähe als Opportunist geht dann tatsächlich auf Saat. Gerade Mais ist davon betroffen. Also es gibt schon, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Schäden sind, die wir nicht tolerieren könnten. Aber es gibt durchaus Gründe, wo man wirklich sagen muss, Rabenvögel stellen uns vor Herausforderungen. Also das darf vielleicht auch nochmal betont werden, auch um die Leute mitzunehmen, die jetzt denken, naja, ist ja alles schön und gut, das ganze Kulturelle, aber ich möchte trotzdem nachts schlafen. Aber diese konkreten Herausforderungen, die werden erst dann zum Problem, wenn wir unsere inneren Assoziationen darüber laufen lassen. Und wenn wir zum Beispiel das Gekrächze der Krähen vor dem Fenster als eine intendierte Ruhestörung auffassen oder wenn wir, gut, Herr Reichhoff hat gerade so ein wunderbares Beispiel gebracht, wo die Krähe den Menschen wirklich ärgern wollte, aber in den seltensten Fällen ist es der Fall. In den meisten Fällen vollziehen Rabenvögel nur das, was ihnen biologisch mitgegeben worden ist. Und wir Menschen sind es, die das mit Bedeutung aufladen. Und natürlich, Krähen sind Individuen und jedes Individuum ist ein Agent, gerade wenn er mit kognitiver Flexibilität ausgestattet ist. Aber es ist nicht so, dass wir uns in irgendeiner Art Wettstreit mit den Krähen befinden, denn die Krähen wissen von diesem Wettstreit überhaupt gar nichts.
Fast schon ein schönes Schlusswort, Frau Jürgens. Wir müssen auch in der Tat langsam zum Ende kommen. Ja, wir haben viel darüber gesprochen, was wir von Krähen halten, wofür sie in unserer Vorstellung stehen, welche Eigenschaften wir den Vögeln zuschreiben. Aber Herr Reichhold, versuchen wir es doch mal umgekehrt. Haben Sie mal darüber nachgedacht, was die Krähe über uns denkt? Die Krähe, dieses intelligente und kluge Tier?
Ja, sicher. Natürlich, gerade als Zoologe und als jemand, der selbst Krähen gehalten hat, da stellen sich solche Überlegungen ein. Wir sind selbstverständlich nicht in der Lage, uns ein Bild zu machen, was im Gehirn, im sogenannten Denken einer Krähe vor sich geht. Wir können nur aus den Äußerungen indirekte Schlüsse ziehen und die sehen grob zusammengefasst folgendermaßen aus. Die Menschen in ihrer großen Gesamtheit sind in Ordnung, sind attraktiv, sind Quellen von Futter und von Sicherheit. Ein verschwindend geringer Anteil ist böse, dem geht man tunlichst aus dem Weg. Das ist vielleicht die wichtigste Feststellung. Die zweitwichtigste ist, diese Menschen sind nicht jetzt speziell auf die Krähen bezogen, sondern von ihrem Tun. Eine fantastische Einrichtung der Natur, so wie die Krähen das betrachten könnten, weil sie nämlich den Boden so zubereiten, dass er für die Nahrungssuche der Krähen ideal zugänglich wird. Und das ist ein wesentlicher Grund für die Problematik in den Städten. Man pflegt die Rasenflächen so, dass sie möglichst immer schön kurzrasig aussehen. Das bedeutet idealer Zugang zur Nahrung für die Krähen. Würde man Blumenwiesen aufwachsen lassen, täten sich die Krähen sehr viel schwerer und die Stadtparkbereiche wären nicht so attraktiv als Nahrungsgründe. Allerdings haben sie draußen in Feld und Flur ihre Nahrungsgründe verloren. Aus guten Gründen zieht es sie natürlich in die Städte. Also auch dieser Aspekt der Betrachtung der menschlichen Welt, die von den Menschen so gestaltet wurde, ist aus der allgemeinen Sicht der Krähen durchaus positiv. Und deswegen sind sie weithin Kulturfolger geworden.
Also ich würde Herrn Reichhoff voll zustimmen, aber ein bisschen widersprechen bei der Annahme, davon auszugehen, dass die Krähen von der Konkurrenz, die sie uns gegenüber oder wir ihnen gegenüber haben, nichts wissen. Da wäre ich mir nicht so sicher und würde darauf auch nicht wetten, weil Krähen natürlich merken, wenn irgendwo Nüsse liegen und diejenigen, die diesen Nussbaum dahingestellt haben oder denen er gehört, die Nüsse lieber für sich hätten und dann sehr taktisch reagieren können, dass sie trotzdem noch daran kommen. Und das würde von meiner Seite aus heißen, dass sie natürlich ein Gespür, ob das jetzt ein Denken ist, weiß ich nicht, für die Konkurrenzsituation haben.
Was denkt die Krähe über uns, Frau Jürgens, was meinen Sie?
Also das, was sich ja zeigt bei diversen Vergrämungsversuchen, wenn man versucht, die Krähen aus den Innenstädten zu vertreiben, ist, dass sämtlich sehr kostspielige Unterfangen sind, die in den seltensten Fällen Erfolge zeitigen. Sodass man sich da doch, wenn man sich das anschaut und zum Beispiel dann Schreckschüsse nach kurzer Zeit überhaupt gar nicht mehr wirken, doch eigentlich nur vorstellen kann, dass die Krähen denken, ach, die schon wieder.
Von Schlaumeiern, Galgenvögel und Unglücksraben, was uns an Krähen fasziniert. Das war das Thema heute im SWR2 Forum. mit dem Zoologen Professor Josef H. Reichholf. Sein Buch Rabenschwarze Intelligenz, was wir von Krähen lernen können, ist gerade in 10. Auflage im Piper Verlag als Taschenbuch erschienen. Mit Uta Maria Jürgens, Psychologin an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Dort forscht sie vor allem zum Verhältnis von Wildtier und Mensch, und mit dem Biologen und Tierjournalisten Kurt Riechelmann, auch er mit einem Krähenporträt im Verlag Mattes und Seitz. Herzlichen Dank in die Runde, und fürs Zuhören sagt Gregor Papsch.